Das siebente Halstuch von Werner Alexander, Teil 2. Jäger erreichte seinen Wagen. Stauer hatte sich bereits hinter das Lenkrad geklemmt. Nur einen kurzen Blick war dem Inspektor auf das Fahrzeug des Flüchtigen gegeben gewesen. Es handelte sich um einen schwarzen Ford. Baujahr und Kennzeichen leider nicht erkennbar.
»Das kapier ich nicht«,
äußerte er sich, als er auf dem Beifahrersitz Platz nahm.
»Das alles passt doch nicht zusammen. Warum war er um über 10 Minuten zu früh da? Ich kann nicht glauben, dass er unser Mörder ist.«
»Er wollte womöglich erst die Lage peilen«, versuchte Clarissa zu erklären, während sie Gas gab. »Immerhin musste er ein Mädchen zeitgenau erwischen.« Dirty Harrys blauer Mazda preschte an ihrem Fahrzeug vorbei, und über Funk meldete Hammer, dass er versuchen wolle, den Flüchtigen zu umfahren. Jäger gab den Einsatz frei, und dann knallte der Inspektor das Blaulicht auf das Dach.
»Dennoch stimmt hier was nicht«, sagte er zu Clarissa. »Er gab sich zu auffällig, und dieses dumme Spiel mit dem Tuch, was bezweckte er damit? Mir kommt das alles inszeniert vor.«
Stauer erwiderte nichts darauf. Sie musste sich um den Verkehr kümmern. Jäger behielt den schwarzen Ford im Auge und gab seiner Kollegin die Fahrtrichtung an. Jägers Funkgerät zirpte, er ging ran und es meldete sich Paul Hammer.
»Ich muss leider melden, dass mich der schwarze Ford abgeschossen hat. Ich versuchte zu überholen und er schoss auf mich. Die Kugel hat mich nur knapp verfehlt. Danach hat er mich auch noch geschnitten. Ich konnte noch ausweichen, aber der Typ im schwarzen Ledermantel und dem breiten Hut ist weg.«
Irritiert blickte Clarissa auf Rainer. »Wie kann das sein?« sagte sie nur.
»Da muss ein Irrtum vorliegen«,
gab Jäger kund.
»Ich habe den Ford im Blick. Kollege Holler wird ihn gleich stoppen. Wie ist dein Status, Dirty Harry?«
»Der schwarze Ford ist wie gesagt weg«, kam es aus dem Funk.
»Ich bin unverletzt, aber ich habe das Steuer verrissen und kollidierte mit einem parkenden Wagen, kann aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren.« »Okay, bleibe vor Ort, Verstärkung kommt gleich.«
»Schon komisch«, gab, als das Gespräch beendet war, Clarissa kund. »Wir haben den Ford in Sicht, aber auch Hammer wurde von einem schwarzen Ford geschnitten. Wie das?«
»Ich weiß es nicht. Zumal Dirty Harry ja auch von einem Ledermantel und breiten Hut sprach. Wollen mal sehen, was der Bursche zu sagen hat. Gerd hat ihn schon.«
21. Februar, 21.30 Uhr. Die Blamage war komplett. Inspektor Jäger verdammte sich für seine Leichtsinnigkeit. Er biss sich auf die Lippen. Alles, was an diesem Tag schiefgegangen war, das hatte er alleine zu verantworten, denn er war der Leiter der gesamten Operation gewesen. Die Reporter umringten den Beamten und warfen ihm eine Frage nach der anderen an den Kopf.
»Der Halstuchmörder hat abermals zugeschlagen«, sagte einer. »Zusätzlich wurde auch noch ein weiterer Kriminalist getötet«, stichelte ein anderer.
»Wie erklären Sie die Jagd auf einen unschuldigen Schüler, der nur ein Date mit seiner Freundin hatte?« Das kam von einer Journalistin der Kronenzeitung.
»Spielen Sie nicht dem Halstuchmörder direkt in die Hände, wenn Sie solche stümperhaften Aktionen durchführen? Wie viele Mädchen soll er denn noch kehlen, bis die Polizei ihm endlich Einhalt gebietet? Wie viele sind es nun schon? 4 oder 5? Wie viele sollen es noch werden? Was ist überhaupt das Motiv des Täters?«
Reinhold Jäger blieb zunächst stumm. Auf einige Fragen hatte selbst er keine Antworten. Er hob die Hand und die Meute der Reporter beruhigte sich schließlich etwas.
»Zunächst einmal«,
sagte der Inspektor offen,
»mit Eleonora Maus, welche zugleich Opfer 4 und 5 war, sind es zuzüglich heute exakt 6 tote Mädchen, welche der Halstuchmörder zu verantworten hat. Und ich kann sagen, dass es auch sein allerletztes Opfer gewesen ist.«
Eine kurze Pause.
»Das sagen Sie«,
spöttelte der Journalist des Kuriers.
»Auch für heute haben Sie diese Worte angekündigt, doch er hat es abermals geschafft. Arbeiten Sie und der Halstuchmörder Hand in Hand?« »Es ist nun aber genug.«
Oberkommissar Reumeier trat neben Jäger.
»Wir sind alle nur Menschen«, sagte er. Fehler passieren und auch wenn sie keiner möchte, sie sind immer allgegenwärtig in unserem Leben. Inspektor Jäger genießt mein volles Vertrauen und wenn Sie noch weitere Fragen haben, meine Damen und Herren, dann richten Sie diese bitte an mich. Haben wir uns verstanden?
Die Reporter maulten, aber sie gehorchten der Anweisung des Oberkommissars. Jäger, Stauer und Holler blieben alleine zurück. Gerd knallte sich die Faust in die Hand und knurrte.
»Das ist nun wieder ein gefundenes Fressen für diese Geier. Aber wirklich dumm aussehen lassen, das hat uns dieser verdammte Killer schon. Da muss ich den Hyänen der Druckerschwärze recht geben.«
»Ja«, antwortete Clarissa, »das hat er. Wie geht es Hammer? Hat er seinen Schock überwunden?«
»Er wird im AKH behandelt. Nach den Ärzten gibt es keine Verletzungen. Ich möchte nur wissen, woher der schwarze Ford so plötzlich auftauchte und warum er die direkte Konfrontation mit Dirty Harry suchte.«
Fazit: Nachdem Holler den schwarzen Ford gestellt hatte, wurde der Bursche, er war 19 Jahre und hieß Franz Holzmann, noch an Ort und Stelle verhört. Holzmann gab an, dass er einen Brief von seiner Freundin Susi erhalten habe, in dem sie um ein Date bat. Er solle an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt am Gymnasium erscheinen und als Zeichen ein seidenes Halstuch in Händen halten. Sie würde daraufhin zu ihm kommen. Jäger musterte den Burschen. Das alles war wirklich unlogisch. Also gab Rainer die Anordnung, die weitere Untersuchung am betreffenden Institut zu vollenden. Susi, mit vollem Namen Susanne Preußer, müsse bei Wahrheit Holzmanns Aussage bestätigen können. Wie ein Faustschlag war für die Beamten, dass in ihrer Abwesenheit der Halstuchmörder abermals zugeschlagen hatte. Das Opfer hieß Renate Müllner und trug das berüchtigte Zeichen des Killers, ein seidenes Tuch um den Hals. Auch Leutnant Peters war von einer schwerkalibrigen Waffe getötet worden.
»Wenn Hammers Mazda hier eintrifft«, sagte Jäger deprimiert, »dann sucht diese verfluchte Kugel der Schützen. Ich möchte wissen, ob jene und die vorhandenen aus drei verstorbenen Polizisten dieselbe ist.« »Machen wir«, sagte Gerd. »Und Direktor Martin hat auch noch eine Beschwerde. Hammers Luftschüsse haben seinen eigenen Wagen getroffen. Er verlangt Schadenersatz von uns. Wie es aussieht, hat unser Dirty Harry drei Kugeln in Martins Volvo versenkt.«
»Das auch noch«, stimmte Reinhold Jäger ermattet.
»Die Versicherung wird uns an die Wand nageln. Also gut, stellt auch diese Kugel sicher und fertigt ein Gutachten für die Schadenregulierung an. Wir sehen uns morgen.«
3 Tage später. Das Rascheln im Zeitungswald hatte sich etwas gelegt. Der Oberkommissar hatte den Medien ein wenig Zucker verabreicht und man gab sich vorübergehend damit zufrieden. Die letzte Botschaft des Halstuchmörders war ebenfalls bereits entschlüsselt und Inspektor Jäger und sein Einsatzteam wussten, dass sein nächstes Ziel das Bundesrealgymnasium im 14. Bezirk war.
7302 BRG 0853,
las Rainer wiederholt laut vor.
Das Datum ist ja ohne dies schon Routine. Es handelt sich eindeutig um den 7. März, 8.20 Uhr.
Ja, bestätigte Gerd.
Und es muss das Bundesregialgymnasium Penzing sein.
Der 7. März, wiederholte Clarissa zaghaft. Und das 7. Halstuch. Jäger und auch Holler hoben den Kopf. Diese Allegorie war selbst ihnen nicht aufgefallen.
»Du hast recht«, sagte Reinhold. »Nur reiner Zufall? Oder verbirgt sich ein tieferer Sinn hinter diesem Datum?«
Gerd Holler trat näher an die Kollegen heran und meinte,
»Ich kann ja mal die Schülerkarteien nach dem Stichtag 7. März durchleuchten. Vielleicht stoßen wir auf einen spezifischen Geburtstag. Tu das!«
Jäger nickte dem Kollegen zu.
»Ich selber werde mich noch einmal mit unserem Dirty Harry unterhalten. Er muss für den 7. endlich wieder fit sein.«
Clarissa schwieg. Die Tragweite, falls es nicht nur purer Zufall war, schien sie in Trance zu versetzen. Die Kollegen Holler und Jäger verließen das Büro der Wiener Kripo. Clarissa Stauer blieb alleine zurück. Auch kein anderes Einsatzteam war augenblicklich zugegen, und so konnte sich die junge Beamtin ihre Aussage und die Kreise,
welche jener Stein eventuell warf, in aller Ruhe ausmalen. Ein Zielmord, schoss es ihr durch den Kopf. Sollte der Halstuchmörder wirklich so kaltblütig sein? Weiter kam Clarissa mit ihren Überlegungen nicht. Hans Peters, ein schmächtiger Beamter der Ballistik, klopfte rasch an die Tür und kam ohne weiteres umgehend in das Büro. »Ist Rainer da?« fragte er und zappelte etwas unbeherrscht herum. »Nein«, sagte Clarissa aus den Gedanken gerissen, »ich habe ihn jedenfalls nicht in meiner Hose versteckt.« Peters blieb zunächst der Mund offen, dann musste er schmunzeln. Er schlurfte, wie es eben seine etwas unbeholfene Art war, näher und legte verschiedene Plastiktütchen auf den Schreibtisch.
»Sorry, Clarissa«, raunte er, »ich bin nur etwas durch den Wind und kann das Resultat nicht verstehen. Rainer hätte mir eventuell etwas Licht in mein Dunkel bringen können.«
»Um was geht es denn?« Stauer war nun sehr neugierig. Sie erkannte die Kugelfragmente in den Tütchen. Es waren jene Geschosse, mit denen drei Beamte ermordet worden waren. Doch es gab nun insgesamt 5 Tütchen, und der Halstuchmörder hatte nur 3 Kollegen erschossen, pro Mann eine Kugel.
»Du kennst doch sicher diese 3 Fragmente.«
Es war mehr eine Feststellung als eine Frage, und Clarissa nickte stumm. Hans Peters schob Stauer 3 gekennzeichnete Tütchen zu.
»Diese 3 Kugeln sind eindeutig dem Halstuchmörder zuzuordnen, aber...«
Peters hielt kurz inne. Er schloss für Sekunden die Augen und schüttelte sich. Als er wieder zu sprechen begann, war sein Blick hart. Es lag ein klarer Verdacht in ihnen. Nachdem Clarissa von dem Verdacht des Kollegen Peters erfahren hatte, hatte sie umgehend versucht, Rainer über das Handy zu kontaktieren. Doch leider war nur die Mobilbox zu erreichen. Reinhold musste bereits im AKH sein, denn da war ja im Grunde Telefonverbot. Peters Verdacht aufgrund der Kugeln war nicht ganz von der Hand zu weisen, auch wenn es ein schwerwiegender Verdacht war. Er könnte die gesamten Ermittlungen über Bord werfen. Stauer überlegte, was sie tun könnte. Rainer ins Spital nachhetzen, hier auf ihn warten, Gerd Holler im Bernoulli-Gymnasium zu erreichen versuchen? Oder sollte sie gleich zu Oberkommissar Reumer persönlich gehen? Aber was, wenn Hans' Verdacht absolut falsch war? Peters hatte die Plastiktütchen mit den 5 Kugelfragmenten bei der Kollegin belassen. Clarissa hatte natürlich sofort das gesamte Beweismaterial übernommen. Egal ob richtig oder falsch, es musste umgehend gehandelt werden. Clarissa entschied sich, dass sie zunächst einmal mit Kollegen Holler telefonieren sollte. Er war lange in der Abteilung und konnte sicherlich so manches Gerücht entkräften. »Gerd, was ich dir nun erzähle, muss vorerst einmal unter uns bleiben«, rasch instruierte Clarissa den älteren Beamten und schloss mit den Worten. Peters äußerte sich klar zu dem Verhältnis. Er sagte, dass es eigentlich nur eine Schlussfolgerung gibt. Doch was meinst du dazu? Kann es wahr sein?«
»Es trifft mich hart«, kam es aus dem Hörer. »Wenn es wirklich der Tatsache entspricht, dann bin ich bitter enttäuscht. Meine Recherchen hier ergaben bisher nichts. Keine einzige Schülerin im entsprechenden Alter wurde bisher am 7. März geboren.«
»Kannst du mal checken, ob eventuell eine Verwandte an diesem Gymnasium ist?«
»Wie meinst du denn das?«
war Gerds irritierende Frage. »Na«, sagte Clarissa trocken, »ich meine nur, es könnte ein Zielmord sein. Sag mal, Gerd, wo versteckt man am besten einen Baum?«
»Einen Baum?«
echote Holler.
»Na, wenn du so fragst, dann in einem Wald.«
»Korrekt. Und wo einen Mord?« Gerd stockte. Die Antwort, welche nun direkt vor seinen Augen stand, war auch zu grausam.
»Oh mein Gott«, hauchte er.
»Du sagst es«, schloss Stauer an Hollers Stelle. »Einen Mord versteckt man am besten unter vielen anderen Morden. Fragt sich nun nur noch, wurde der gezielte Mord schon verübt oder nicht?« Jäger schloss die Tür seines Büros. Außer ihm waren nur seine Partnerin Clarissa Stauer und Kollege Gerd Holler anwesend. Achtsam verriegelte Rainer die 4 Wände und stellte sogar, damit kein zufällig Vorbeikommender etwas von dem leisen Gespräch aufschnappen konnte, das Radio an.
»So«, sagte er, »nun sind wir drei unter uns. Alles, was nun geplant und vereinbart wird, darf diese Wände niemals verlassen, zumindest nicht so lange, bis der Fall abgeschlossen ist. Auch den Oberkommissar will ich gegenwärtig außer Acht lassen. Die Verantwortung für diese Entscheidung übernehme alleine ich. Kann es wirklich wahr sein?«
Holler war es, der sich noch immer nicht mit der möglichen Tatsache abfinden konnte.
»Es kann wahr sein, es muss aber nicht. Ich für meinen Teil bete und hoffe, dass es nicht wahr ist. Doch wie die Fakten vorläufig liegen, scheint es dennoch wahr zu sein.«
»Wie nun vorgehen?« Clarissa ging nonstop zum nächsten Punkt über. Ob der Verdacht nun gerechtfertigt war oder eben nur reine Luft war, das war nach ihrer Meinung vorerst sekundär.
»Ich werde mir etwas überlegen«, gab Rainer zu verstehen. »Lasst mich noch eine Nacht darüber schlafen.«
28. Februar. Paul Hammer, in seiner Abteilung nur mehr Dirty Harry genannt, wurde endlich wieder aus dem AKH entlassen. Er fühlte sich nicht gut. Seit dem Vorfall, wo der Halstuchmörder ihn abgedrängt und auf ihn geschossen hatte, war sein Selbstvertrauen entschwunden. Jäger hatte ihn besucht und versucht, den jungen Beamten zu stärken. Rainer wollte ihn bei der kommenden Jagd unbedingt dabei haben, doch Paul selber war sich nicht sicher, ob er dazu in der Lage war. Als Hammer das Büro Jägers betrat, legte dieser soeben den Hörer auf.
»Wir haben ihn.«
Jäger nickte Hammer nur kurz zu und verließ das Büro.
»Wen haben wir?«
Clarissa lächelte und sagte, »Gestern ist uns der Halstuchmörder ins Netz gegangen. Er hat beim letzten Mord einen Ausweis verloren. Die Fahndung nach einem gewissen Albert Finney ist soeben eingerastet. Die Kollegen von der Dreierwache überstellen soeben den Verdächtigen.«
»Na, das ist ja super.« Hammer straffte sich. »Da sollte ich doch mit Jäger gehen. Vielleicht kann ich den Kerl identifizieren. Immerhin hat mich der Typ geschnitten und auf mich geschossen.« »Tu das«, sagte Gerd. »Ein jedes Indiz zählt nun. Wir haben nämlich nicht viel gegen ihn in der Hand. Nur das Markenzeichen, der schwarze Ledermantel und der breite Hut passen. So zumindest der Inspektor der Dreierwache.«
Paul Hammer lief hinter Reinhold Jäger her. Er erreichte den Beamten gerade noch, als dieser im internen Zellentrakt verschwinden wollte. Jäger nahm die Begleitung des jungen Kollegen gerne an, und Paul meinte,
»Ich bin seit diesem Tag wie paralysiert.«
Seine Stimme klang hohl.
»Hoffentlich kann ich nun durch diese Gegenüberstellung endlich wieder mein Selbstvertrauen finden.« »Das wird schon wieder«,
gab Rainer verständnisvoll kund.
»Du hast deine Sache sehr gut getan. Ich glaube nur, es wäre besser gewesen, ich hätte dich an dem Gymnasium als Wache zurückgelassen. Dann hätten wir den Mistkerl wahrscheinlich schon damals bekommen.«
»Glauben Sie wirklich?« Hammer senkte den Blick.
»Ich hätte auch versagen können.« »Das glaube ich eben nicht. Aber ich kann das Geschehene leider nicht revidieren.«
Endlich erreichten sie jene Zelle, in der der Verdächtige saß. Jäger unterzeichnete bei dem diensthabenden Beamten das Verhörprotokoll und betrat mit Kollege Hammer den Arrest.
»Albert Finney?«
Jäger sprach den Mann. Er trug einen schwarzen Ledermantel und einen breiten Hut auf dem Kopf mit Namen an.
»So heiße ich«,
knurrte der Verdächtige und wandte sich um, da er mit dem Rücken zu den Beamten gestanden hatte.
»Was wollen Sie von mir? Meine Weste ist makellos weiß.«
Der Typ war unrasiert. Seit einigen Tagen hatte er sich sicherlich nicht mehr gewaschen, und das lange Haar fiel ölig unter dem Hut hervor.
»Sie werden verdächtigt, der berüchtigte Halstuchmörder zu sein. Bereits 6 Mädchen und 3 Polizisten gehen auf Ihr Konto.«
Der Typ schwieg. In seinen Augen leuchtete es nur. Er wandte sich wieder ab und wisperte,
»Beweist es, bald schon ist die Nummer 7 dran, und Sie, Jäger, können das abermals nicht verhindern.«
Jäger drehte sich wortlos um und verließ den Arrest. Paul Hammer stierte den Verdächtigen, der eigentlich die Taten gestanden hatte, an und schluckte.
»Komm, Dirty Harry«,
hörte aus weiter Ferne Hammer Jäger rufen.
»Lass das Schwein, er kommt uns nicht mehr aus. Das Spiel für den Halstuchmörder ist gelaufen.«
»Er ist es nicht«, sagte Hammer leise, als sie aus dem Inhaftierungstrakt schritten.
»Er ist nicht der Halstuchmörder.
Er war wesentlich kleiner und er hatte eine Narbe über der rechten Wange. Dieser muss entweder ein Trittbrettfahrer sein oder er will sich nur interessant machen.
Bist du sicher? Das hast du bisher noch nicht erwähnt. Und wer möchte schon als Halstuchmörder im Rampenlicht stehen?
Kann sein, konterte Paul verlegen. Ich habe es wohl in der damaligen Aufregung vergessen. Wahrscheinlich war ich noch zu sehr von dem Vorfall geschockt. Und es ist schon vorgekommen, dass Menschen, nur um einmal im Mittelpunkt zu stehen, Morde an anderen gestanden haben.
Kann sein. So ein Crash hinterlässt seine Spuren.
Echt schade, maulte Jäger verbissen. Ich hatte mich schon gefreut, dass der Mistkerl in unseren Händen schmachtet, aber egal, das Schwein fasse ich noch.
Auf Hammers weitere Bemerkung ging Jäger nicht näher ein. Er wusste, dass der Kollege recht hatte. Nicht erst einmal war jenes geschehen. Still schritten sie voran. Kurz vor dem Aufgang zu den Büroräumen taumelte Hammer und er sagte in die Knie.
»Alles in Ordnung?«
fragte Rainer.
»Ich weiß nicht. Mir wurde plötzlich schwarz vor Augen. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz genesen.«
»Dann solltest du nach Hause fahren.«
Jäger half dem Kollegen auf die Beine.
»Ruhe dich noch ein wenig aus. Ich möchte nämlich, dass du am 7. am Finaltag dabei bist.« »Wir müssen den Kerl laufen lassen.«
Rainer kehrte zu seiner Partnerin zurück.
»Hammer sagt, dass er nicht der Halstuchmörder ist.«
In diesem Moment läutete das Telefon und Clarissa hob ab. »Büro, Inspektor Jäger Clarissa Stauer am Telefon. Was kann ich für Sie tun?«
»Geben Sie mir Jäger«,
kam eine raue Stimme durch den Draht.
»Ruckzuck!«
Clarissa reichte wortlos den Hörer an Reinhold und dieser meldete sich.
»Jäger, wer ist da?«
»Ich bin es, Bulle.«
Die Stimme überschlug sich.
»Dein schlimmster Albtraum, deine Geißel, die du niemals zu fassen bekommst. Am 7. ist das 7. Opfer dran. Danach geht es gnadenlos weiter, denn meine Lust am Töten kennt kein Ende.«
Danach lief der Apparat stromlos.
»Der letzte Vorhang fällt.«
Jäger legte auf.
»Am 7. soll die selbsternannte Geißel ihr blaues Wunder erleben.«
Der Tag Null. 7. März 2002, 5.30 Uhr. Kripo-Büro des Einsatzteams Nummer 1.
»Sind wir vollzählig?«
Jäger blickte in die Runde. Es waren Clarissa Stauer und Gerd Holler zur Stelle. Zusätzlich waren noch drei weitere Kollegen aus zwei anderen Einsatzteams zugegen.
»Dirty Harry fehlt noch.«
Gerd griff nach seinem Handy.
»Er meinte gestern schon, dass er sich nicht in der Lage sieht, dem Einsatz beizuwohnen.« »Ich möchte ihn aber gerne dabei haben. Sein Selbstvertrauen muss endlich wieder aufgerichtet werden. Wenn du ihn am Telefon hast, gebe ihn mir.«
Kurz darauf sprach Rainer mit Paul und dieser meinte,
»Ihr Vertrauen ehrt mich sehr, Herr Inspektor.«
Hammers Stimme klang schwach, er hustete und atmete etwas schwer.
»Aber ich kann nicht wirklich. Der Typ hat in mir eine Sperre ausgelöst. Erst wenn er gefasst ist, kann ich wieder an meinen Beruf denken. Auch wenn ich zu gerne heute dabei sein möchte, mein Verstand blockiert mich.«
»Schade, Dirty Harry. Gerade heute wäre es mir besonders ein Anliegen. Aber erzwingen kann ich es nicht. Es kommt ein anderer Fall. Da hast du wiederholt eine Chance.«
»Danke, Herr Inspektor. Ich hoffe, Sie sind nun nicht von mir enttäuscht. Und achten Sie bitte auf sich. Der Kerl scheint wirklich zu allem fähig zu sein.«
»Keine Sorgen, Paul.«
Jägers Augen blitzen auf.
»Ich selber, alleine, werde dem Halstuchmörder am Bundesrealgymnasium die berühmten Armreifen anlegen. Heute wird uns das Schwein nicht entkommen.«
Nach dem Telefonat reichte Jäger allen Anwesenden einen dünnen Hefter. Er gab an, dass in dem Ordner alle wichtigen Informationen vermerkt wären und es nun noch ein schnelles Frühstück in der Kantine gebe.
»Mit vollem Magen lässt es sich besser handeln«,
lächelte Jäger verstohlen.
»Heute werden endlich viele Morde gerecht.«
6.30 Uhr. Ein Mann im Mantel und den Hut etwas tiefer im Gesicht sitzend verließ das Gebäude der Wiener Kripo. An seiner Seite ein Kollege aus dem Einsatzteam 3. Der Beamte am Tor grüßte den Kollegen und wünschte alles Gute.
»Morgen, Inspektor Jäger.«
Die Torwache salutierte.
»Viel Glück bei der heutigen Jagd.«
Jäger wandte sich kurz um. Er nickte dem Beamten zu und raunte im Einsteigen.
»Danke, Kollege. Justitia wird heute mit uns sein.«
Dann brauste der Streifenwagen auch schon mit heulenden Sirenen davon. 7 Uhr. Clarissa Stauer und Gerd Holler in Begleitung zweier Kollegen und einem Häftling verließen den Bürokomplex. Die Wache grüßte auch hier, musterte den Gefangenen mit keinem Blick, sondern wandte sich nur an die Kollegen in Zivil.
»Morgen, Kollegen. Gar nicht bei Jägers Hetzjagd nach dem Halstuchmörder dabei?«
Diese Worte galten im Grunde alleine Clarissa Stauer. »Nicht notwendig, Kollege«, antwortete Clarissa lachend. »Mit diesem Würstchen wird doch Rainer alleine spielen fertig, zumal er ja auch noch Kollege Meier dabei hat.«
»Habe sie gesehen«, gab der Wachbeamte kund. Jäger schien wirklich voller Zuversicht zu sein.
Clarissa und Gerd zusammen mit dem Häftling nahmen in einem Zivilfahrzeug Platz. Die Kollegen Werner und Kielnagel folgten in einem Streifenwagen. Etwas gemächlicher als Inspektor Jäger vor einer guten halben Stunde setzten sich diese Wagen in Bewegung. Die Sirene am Polizeiauto blieb stumm. 8.10 Uhr. Clarissa Stauer parkte den Zivilwagen in einer stillen Seitengasse. Gerd Holler nahm dem Häftling die Handschellen ab und gemeinsam stiegen sie aus dem Wagen. Von dem Streifenwagen war weit und breit nichts zu sehen. Alle drei wussten aber, dass die Beamten Thomas Werner und Ralf Kielnagel verdeckt bereits vor Ort waren. Ihre Augen hafteten an dem Gymnasium, welches vor ihnen lag.
»Hoffe nur«, flüsterte Clarissa beinahe unhörbar, »dass auch alles so kommt, wie in dem Akt genannt.«
»Glaube mir«,
hauchte eine vertraute Stimme,
»es wird sich so bewahrheiten.«
Langsam kamen sie dem Institut näher. Seit Tagen schon stand das Gelände unter schärfster Beobachtung und sämtliche Lehrkräfte ebenso wie die Schüler und das Direktorat unter Magister Albert Schmalz waren über die kommenden Vorfälle informiert. Besonders einer Schülerin wurden diese Informationen zugetragen. Sie selber stand seither unter unauffälliger Bewachung. 8.30 Uhr. Ein Wagen bog in die Auffahrt des Gymnasiums. Es war ein schwarzer Ford. Das Kennzeichen war unverkennbar und die Person, welche das Fahrzeug lenkte, trug einen schwarzen Ledermantel und einen breiten Hut im Gesicht.
»Er ist da«,
raunte die vertraute Stimme Gerd Holler ins Ohr.
»Lasst ihn ruhig aussteigen und seinen Schritt tun, nicht zugreifen, bevor er nicht in flagranti ertappt ist. Er muss das verdammte Halstuch um den Nacken seines siebenten und letzten Opfers haben, nur dann ist es wirklich vorbei.«
»Geht klar«,
leise sprach Holler in sein Mikrofon, das er am Mantelkragen trug, und informierte Clarissa Stauer.
»Habe Order verstanden«,
kam es ebenso leise zurück. »Zugriff erst, wenn Täter das Opfer attackiert.« 8.45 Uhr. Der schwarze Ledermantel stand im Schatten eines Baumes und beobachtete den Haupteingang des Gymnasiums. Bisher hatte sich kein anderes Lebewesen gezeigt und es ging hart auf die genannte Tatzeit hin. Was würde in den letzten Minuten geschehen? 8.52 Uhr. Das Tor zum Haupteingang öffnete sich und ein junges Mädchen mit langen blonden Haaren trat aus dem Institut. In 3 Minuten würde es zur 2. Stunde läuten und in weniger als 1 Minute, um 7:07 Uhr, musste der berüchtigte Halstuchmörder sein 7. Opfer an diesem 7. März zu Leibe rücken. Die verdammte Zahl 7 stand immer deutlicher im Vordergrund der Geschehnisse. Und es gab noch ein weiteres Mal, die 7 in dieser Gleichung. Der Verdächtige trat aus dem Baumschatten und winkte dem Mädchen zu. Laut rufend lief die Schülerin auf den Ledermantel zu und einige Wortfetzen drangen an die Ohren der auf Lauer liegenden Beamten.
»Was willst du, Onkel? Ich habe dir gesagt, es bleibt bei meinem Beschluss.«
Dann ein Schrei. Gerd Holler war sprungbereit. Er fühlte, dass es zum Finale ging.
»Los jetzt«,
knurrte die vertraute Stimme fordernd.
»An alle! Sofortiger Zugriff!«
Holler sprintete los.
Hinter ihm die Stimme. Von der Seite kam Clarissa Stauer gelaufen und auch Werner und Kienagel eilten herbei. Doch überrascht ließ der schwarze Ledermantel von seinem Opfer ab. Er wandte sich zur Flucht, doch es gab keinen Ausweg. Sämtliche Wege waren von Polizisten blockiert. Der verchromte Lauf seiner 44 Magnum blitzt auf, doch da schoss bereits ein anderer und traf gut.
»Das Spiel ist aus.«
Die Stimme, dessen Hut ebenfalls sehr tief im Gesicht saß und dessen Mantelkragen hochgeschlagen war, war kalt und voller Entschlossenheit.
»Ergib dich. Es gibt hier und jetzt keinen Ausweg mehr für dich, Dirty Harry.«
Der Ledermantel trug noch immer den breiten Hut, weit in der Stirn, und seine Gesichtszüge lagen unerkannt im Dunkeln. Nun hob der Verdächtige seinen Blick, nahm den Hut etwas aus dem Gesicht und knurrte voller Hass.
»Jäger!«
Abermals überschlug sich seine Stimme.
»Woher haben Sie es gewusst?«
7. März, 10 Uhr. Alle Masken waren gefallen. Der Halstuchmörder gestellt und entlarvt. Hans Peters Verdacht hatte sich leider bewahrheitet. Paul Hammer, von seinen Kollegen in der Wiener Kripo auch als Dirty Harry bezeichnet, entpuppte sich als achtfacher Mörder. Reinhold Jäger, Clarissa Stauer und Gerd Holler saßen Paul Hammer gegenüber und blickten den ehemaligen Kollegen verbittert an. Schon oftmals hatte es so eine Wende gegeben. Immer wieder wurden Beamte der Korruption überführt, doch noch niemals ging es den Kollegen der Kripo so nahe.
»Das Warum erspare ich mir«,
begann Rainer das Verhör.
»Ich kenne bereits die Antwort und Claudia Ernst, deine Nichte, hat es ja auch bereits bestätigt. Was mich interessiert, ist Folgendes. Warum hast du fast 3 Monate pausiert, nachdem du Herb erschossen hast?«
Paul Hammer biss sich auf die Lippe. Noch schwieg er. Dennoch wusste er, dass es hierbei keinen wirklichen Ausweg gab.
»Du hast das Recht zu schweigen«,
sprach Jäger weiter.
»Du kannst auch von diesem Recht Gebrauch machen, aber denkst du wirklich, dass es dir was einbringt? Wir haben dich mit dem 7. Halstuch an deinem letzten Opfer erwischt und wir haben deine Dienstwaffe, eine Smith & Wesson 29-3 Blaustahl 44 Magnum beschlagnahmt. Du bist am Ende, Dirty Harry, also erleichtere dein Gewissen, falls du überhaupt eines hast, und offenbare dich mir.«
Hammer hob den Blick. Seine Augen funkelten voller Zorn und sie spiegelten blanken Hass wider.
»Sag mir zuerst, wie du mir auf die Schliche gekommen bist. Was habe ich falsch gemacht?«
Paul Hammer spuckte Gift und Galle. In seinen Augen stand der Wunsch nach weiteren Morden, nach dem Tod der 3 Kollegen, die ihn nun so kalt lächelnd vernahmen.
»War es mein anscheinend verlorenes Selbstvertrauen?«
»Nein.«
Rainer Jäger schüttelte den Kopf.
»Das war vielleicht etwas überzogen, aber dennoch glaubwürdig. Du hast nur einen Fehler gemacht und ich bin froh über diese Entgleisung. Anderenfalls wärst du wahrscheinlich davongekommen.«
»Welchen Fehler?«
schrie Paul Hammer los.
»Sag schon, Bulle, lass mich nicht im eigenen Saft schmoren.«
»Du hast für die Morde an 3 Polizisten deine eigene Dienstwaffe benutzt. Das wäre noch kein Problem gewesen, deswegen wurdest du nicht verdächtigt, nur aufgezogen. Ein so grüner Beamter, der eine solche schwere Waffe benutzt, kann nur als Dirty Harry bezeichnet werden. Aber das war nicht der wahre Fehler, sondern jener, dass du bei der Verfolgung des Schülers vor dem Halstuchmord Nummer 6 in die Luft geschossen hast. Und dass du behauptet hast, dass der schwarze Ledermantel auf dich geschossen hat. Du warst so leichtsinnig und hast auch da deine Dienstwaffe benutzt. Diese Kugelfragmente wurden sichergestellt und leider, oder besser zum Glück, fiel die Gleichheit den Ballistikern auf. So genommen, mein lieber Dirty Harry, war es purer Zufall, dass du aufgeflogen bist.«
Paul Hammer verfiel. Er gab seinen Widerstand auf und legte in Folge ein lückenloses Geständnis ab. Sein Motiv? Geldsucht. Seine Nichte Claudia Ernst würde am 7. März um 7 Uhr nachmittags ein Vermögen von rund 1 Million Euro erben. Mit 19 Uhr an diesem Tag war sie 19 Jahre und damit volljährig.
»Das Geld stammte von ihrem Vater, meinem Bruder«,
Er hat mich als Vormund für seine Tochter bestimmt. Doch Claudia und ich sind wie Feuer und Wasser, wir können einfach nicht miteinander. Ich wollte aber das Geld und deswegen musste sie weg. Warum die anderen Morde? Na, ganz einfach. Wer kann schon in einem solchen Gemetzel erkennen, was das Motiv ist? Keiner!
Und die Zahl 7 war dabei nur Zufall?
Clarissa Stauer stellte diese Frage. Zunächst schon, konterte Hammer höhnisch. Aber nach dem Unfall blieb mir ja nichts anderes übrig, als zu pausieren, und ich musste danach neu beginnen. Und als ich mir da die neuen Gymnasien aussuchte, sah ich, dass es hier eine Überschneidung der 7 gab. Daher rechnete ich vom 7. März, der musste der letzte Tag sein, immer 14 Tage rückwärts, ebenso wie ich auch schon beim ersten Mal vorgegangen bin.
Aber warum hast du pausiert? Nach dem Unfall bist du ja leider entkommen.
Ja, das bin ich. Hammer ballte die Faust. Aber ich wurde schwer verletzt. Ich hatte mir das Bein gebrochen und auch einige Rippen, ebenso meine Hände. Sie waren äußerst geprellt und ich konnte so weder meinen Dienst versehen noch meine Arbeit als Geldengel fortsetzen. Weg mit dem Kerl,
fauchte Rainer schmerzvoll.
Sonst vergesse ich mich und ich erteile dem Burschen eine letzte Lektion.
Paul Hammer lachte lautstark und auch Clarissa und Gerd mussten sich äußerst zusammenreißen. Zu gerne hätten sie nur 5 Minuten alleine mit dem mörderischen Kollegen verbracht. 7. März, 14.45 Uhr. Inspektor Jäger zusammen mit Kollegin Clarissa Stauer legten Oberkommissar Reumehr den abschließenden Bericht im Fall Halstuchmord vor.
Es ist endlich vorbei.
Rainer nickte stumm.
Aber warum haben Sie mich nicht darüber informiert, dass ein Beamter aus meiner Abteilung verdächtigt wird? Dafür, Herr Oberkommissar, trage ich alleine die Verantwortung. Ich habe genau gewusst, dass Sie, sobald Sie davon Kenntnis erlangt hätten, den Verdächtigen in die Mangel genommen hätten. Und wirklich beweisen hätten wir es ihm damals nicht können. Indizien, das wäre alles gewesen, was wir in den Händen gehabt hätten. Ich verstehe. Hatten wir das nicht schon mal in etwa?
Ja, gab Rainer zur Antwort.
Der Fall Wahrkampf, wo der Beamte Lauer mit drinnen hing. Kollege Ripkis vom Einsatzteam 6 hatte diesen Fall bearbeitet.
Schlimm.
Reumehr schüttelte sich.
Die eigenen Leute als Werkzeug des Verbrechens. Hoffentlich nicht so bald wieder. Ja, Herr Oberkommissar, hoffentlich. Wie sind Sie auf den wahren Tatort gekommen? Ahnten Sie, dass das Bundesrealgymnasium ein falsches Ziel war? Zunächst nicht. Wir haben ja unsere Netze zuerst in Penzing ausgelegt. Doch als wir auf die identischen Kugelfragmente aufmerksam wurden, begann Kollege Holler mit der Suche nach einer Verbindung zu Kollege Hammer. In Penzing gab es keine.
Ex-Kollegen, bitte,
gab Reumehr zu verstehen.
So viel Zeit muss schon sein. Sie haben recht, Herr Oberkommissar,
bestätigte Rainer verbittert.
Natürlich, Ex-Kollegen.
Jedenfalls nahm nun Clarissa Stauer das Wort auf. Suchten wir schließlich nach einer Verwandten von Hammer und fanden im 22. Bezirk auf dem Bernoulli-Gymnasium eben Claudia Ernst. Der Rest war dann eigentlich mehr reine Spekulation, auch wenn Claudia einige Angaben bestätigen konnte. Eben jene, dass die beiden sich nicht grün waren und Hammer ständig wegen dem Geld nörgelte. Er hatte sogar angeregt, dass er als Vermögensverwalter auch nach dem 19. Geburtstag bestehen bleiben sollte.
Und wie kam der Bursche beim Opfer Nummer 6 ins Spiel? Ich habe Dirty Harry.
Als Reumehr die Stirn runzelte, verbesserte sich Rainer.
Sorry, Hammer, auf die Erkundung in jenes Gymnasium geschickt. Paul gab an, dass er eine Schülerin nach einem Freund von ihr gefragt habe und diese ihm Namen und Lehranstalt genannt hatte. Daraufhin hatte er diesen Burschen mittels einer falschen Botschaft an Ort und Stelle kurz vor dem Mord bestellt. Als Zeichen sollte er ein seidenes Halstuch zeigen. Seine Freundin würde dann sogleich erscheinen. Und wozu das Spiel mit dem falschen Täter, den das Dreierrevier geschnappt hatte? Um Hammer zu verwirren. Ich wollte wissen, wie er reagiert. Besonders auf die Tatsache schwarzer Ledermantel und breiter Hut. Ich dachte mir, dass er irgendeinen Vorwand sucht, um fortzukommen, hatte mit dem Anruf gerechnet und ihn auch zurückverfolgen lassen. Hammer hat die nächste Telefonzelle benutzt, um bei mir anzurufen. Wir fanden seine frischen Fingerprints dort. Und die Maskerade am heutigen Morgen? Wer war der andere Inspektor Jäger, der im Streifenwagen lautstark mit Sirene davonbrauste? Kollege Ripkes mit einer Maske. Er hat etwa meine Statur und ich vermutete, dass Hammer sehr wohl auf der Lauer lag, um zu sehen, ob ich auch wirklich in den 14. fahren würde.
Tss, tss. Reumer schüttelte abermals den Kopf.
Sie haben Methoden, unkonventionell und äußerst erfolgreich. Herb wäre sehr stolz auf Sie. Das war er immer. Und Sie haben zudem auch noch seinen Tod gerecht. Damit kann Kollege Bachmann nun auch endlich in Frieden ruhen.
Inspektor Reinhold Jäger verließ an diesem Tag das Büro der Wiener Kripo und er fühlte sich gut. Dem Gesetz war Genüge getan worden und ein schlimmer Verbrecher konnte gefasst werden. In diesem Jahr schon der zweite große Fisch, der in den Fängen der Gerechtigkeit hängen geblieben war. Im Januar Erwin Sandmann, der Staatsverbrecher Nummer 1 und nun der berüchtigte Halstuchmörder. Welche Fälle möge wohl die Zukunft für ihn bereithalten? Reinhold Jäger stieg in seinen Wagen. Er lenkte das Fahrzeug zum Wiener Zentralfriedhof, bevor er seinen Feierabend mit seiner Frau verbringen konnte. Musste er noch einen lieben Freund aufsuchen. Den verstorbenen Kollegen Herbert Bachmann.
Thank you.